Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es ist einige Jahre her, wo ich zum letzten Mal hier war. Ich darf herzliche Grüße ausrichten von meiner Gemeinde in Leonberg bei Stuttgart. Seit anderthalb Jahren sind wir jetzt dort. Wir waren vorher 8 Jahre in Mannheim und davor 11 Jahre in Heilbronn. Und ursprünglich komme ich aus Hamburg. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Mein Vater war auch Prediger. So waren wir in der Hansa-Vereinigung und auch in Berlin einige Jahre. Dann habe ich auf der Marienhöhe studiert. Meine Frau ist Schweizerin. Und wir haben unseren Dienst dann begonnen im Ruhrgebiet, in Essen. Und dort im Sauerland waren wir dann in Hagen und in Iserlohn, in Lüdenscheid. Und 98 sind wir dann nach Baden-Württemberg gekommen. Wir haben eine Tochter, die Rahel. Und ich habe auch herzliche Grüße ausrichten von meiner Frau und Tochter. Ja. Wir haben dann, als wir nach Leonberg gekommen sind, haben wir eine Wohnung gesucht. Und das war sehr schwierig. Wir haben ein Jahr gesucht und nichts gefunden. Die Preise waren so hoch. Aber Gott hat uns etwas Schönes geschenkt. Wir haben jetzt ein Häuschen in Calw, wo wir im Nordschwarzwald dann wohnen. Und das ist etwas Schönes. Ja. Und ich bin jetzt 50% freigestellt als Evangelist für Baden-Württemberg. Und 50% habe ich die Gemeinde Leonberg. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten als Evangelist auch in Baden-Württemberg und auch darüber hinaus, auch Gemeinden zu besuchen, Evangelisationen zu halten, auch im Ausland. Ich war jetzt im Frühling eine Woche in Athen, dort eine Evangelisation gehalten, die erste Evangelisation seit über 30 Jahren dort. Und auch eine Evangelisation eine Woche in der Slowakei und in einigen anderen Gebieten. Und es ist immer ein großer Segen, das zu sehen. Ja, heute Morgen habe ich mit euch ein wichtiges Thema, was ich mit euch anschauen möchte, über Vergeben lernen. Wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Wir heißen Adventisten, weil wir glauben, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auf Jesu Wiederkunft vorbereiten. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, der im Mittelpunkt der letzten Botschaft steht, die Gott seiner Gemeinde vor Jesu Wiederkunft als Vorbereitung geben möchte. Das finden wir in Malachi. Im Alten Testament, auf der letzten Seite des Alten Testamentes. Malachi, Kapitel 3, Vers 23 und 24. In einigen Bibeln ist es auch Kapitel 4 schon, aber es ist ganz einfach, die letzten beiden Verse. Die letzten beiden Verse im Alten Testament. Dort haben wir eine Verheißung Gottes für unsere heutige Zeit. Und er sagt hier, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Der große und schreckliche Tag des Herrn, der hier angekündigt wird, ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Und bevor dieser Tag kommt, wird Gott den Propheten Elia schicken. Das heißt nicht, dass er wieder auferstehen wird, sondern es ist eine Botschaft des Elia. Und die Botschaft des Elia war die Botschaft auf dem Berg Karmel. Wie lange hinkelt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, dann folgt ihm nach. Ist es Baal, dann folgt ihm nach. Das Volk Israel war damals sehr postmodern. Sie haben Gott durchaus festgehalten. Sie haben nach Jahwe geglaubt, natürlich. Aber sie haben gedacht, postmodern heißt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten. Und wir nehmen eben noch andere Gottheiten dazu. Den Baal und die Astarte und andere. Und dann, wenn der eine Gott mal nicht hört, dann hört der andere vielleicht. Haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Und außerdem gibt es ja nicht nur eine absolute Wahrheit, es gibt ja viele Wahrheiten und deswegen können wir auch viele Götter haben. Und so hat Elia gesagt, nein, postmodern ist zu Ende. Entscheidet euch, entweder Gott oder Baal. Eine klare Entscheidung. Meine Lieben, wir sind heute auch als Volk Gottes in ähnlichen Situationen. Dass manchmal viel Lauheit da ist. Wir sind die Gemeinde Laodicea. Und Gott ruft uns auf, einen klaren Standpunkt einzunehmen, wie das Volk damals. Und als Elia sie aufruft, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten, was hat das Volk gesagt? Gar nichts. Sie hätten doch rufen sollen, ja, wir sind auf der Seite Gottes. Nein, haben sie nicht. Ich habe den Eindruck, dass manchmal auch unser Volk Gottes heute ähnlich lau reagiert. Und Gott musste erst ein Wunder tun, dass das Volk aufgewacht ist. Meine Lieben, Gott tut Wunder heute, damit wir aufwachen. Und was wir brauchen, was Gott hier verkündigt, ist, dass das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern bekehrt wird. Das heißt, dass unsere Herzen zueinander bekehrt werden. Das könnte man auch anders nennen. Was wir brauchen, ist Demut. Und Demut bedeutet, dass wir uns Gott unterordnen und dass wir uns auch einander unterordnen. Dass unsere stolzen Herzen, die manchmal noch so an dieser Welt hängen, dass sie ganz zu Gott gekehrt werden. Und das hängt zusammen mit der Vergebung. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was Vergebung bedeutet. Es ist so wichtig, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Und ich habe manchmal den Eindruck, je mehr Spannungen in der Adventgemeinde sind und auch in einzelnen Ortsgemeinden, desto mehr fällt es uns schwer, einander anzunehmen und einander zu vergeben. Vergeben lernen. Dieses Thema ist eigentlich ein Teil jetzt aus einer größeren Serie, die ich sonst auch halte. Aber ich denke, man kann auch nur diesen einen Teil, nur diese Predigt auch schon was davon mitnehmen. Wir haben heute Morgen vier Teile unserer Predigt. Erstens, die Beziehung von Körper, Seele und Geist. Zweitens, warum ist Vergebung wichtig? Drittens, was ist Vergebung? Was ist Vergebung nicht? Und viertens, wie kann ich vergeben? Zum Ersten, Körper, Seele und Geist. Was ist Gesundheit? Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, definiert es folgendermaßen: Gesundheit ist der Zustand eines vollkommenen körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von körperlichen Leiden und Gebrechen. Wenn man diese Definition anschaut und ich euch frage, wer von euch ist nach der Definition gesund? Dann gibt es niemanden. Denn irgendwo haben wir immer eine Beeinträchtigung, ob das körperlich, seelisch, sozial oder wie auch immer ist. Das war im Paradies vielleicht, Adam und Eva. Deswegen ist es ein Idealzustand, der doch ja, vielleicht so ein Ziel ist, aber doch nicht so ganz realistisch. Andersrum gefragt, was macht krank? Der amerikanische Gesundheitsdienst Kaiser Permanent sagt, 80% aller ärztlichen Konsultationen finden wegen Krankheiten statt, die keine organische Ursachen haben. Natürlich sind sie organisch krank, die Menschen. Sie haben Kopfschmerzen, sie haben Magenbeschwerden oder Magengeschwüre. Aber die Ursache dafür ist nicht organisch, sondern aus dem seelischen Bereich. Es ist gut, dass wir auf Gesundheit achten. Wir haben als Adventisten immer die Gesundheit sehr hoch gehalten, weil wir wissen, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir haben auch die Prinzipien, dass wir sagen, gesunde Ernährung, diese New Start-Prinzipien, gesunde Ernährung, genügend Bewegung, genügend Schlaf, genügend Sonnenlicht und so weiter. Aber der letzte Punkt, Vertrauen in Gott, hängt auch mit unserem Gesundheitszustand zusammen. Dass wir nämlich innerlich, seelisch im Gleichgewicht sind und dadurch auch gesund sein können. Ellen White hat vor über 100 Jahren gesagt, seelische Erkrankungen nehmen allenthalben überhand. 9/10 aller Krankheiten, unter denen der Mensch leidet, haben ihre Ursache im seelischen Bereich. Interessant, dass sie das vor 100 Jahren gesagt hat und heute bestätigen die Wissenschaftler diese Aussage. Natürlich gibt es auch körperliche Ursachen, ganz klar. Es gibt Erbkrankheiten, es gibt Ursachen durch falschen Lebensstil und andere Dinge. Aber sie sagt 90% im seelischen Bereich. Und deswegen ist eine Seelenhygiene so wichtig, dass Gott uns seelisch innerlich reinigt. Und ich stelle manchmal fest, dass wir als gläubige Menschen das gerne wünschen, aber nicht tun. Dass wir mit vielen Belastungen herumlaufen, mit innerem Groll, Ärger und Vorbehalten und Dingen, die uns nicht gut tun. Wie können wir das loswerden? Ärger und Groll wirken sich negativ auf die Gesundheit aus. Hier ist so eine Skala. Da hat man junge Ärzte über 50 Jahre lang beobachtet. Und zwar, hier sieht man, die obere Linie zeigt an, das sind Ärzte, das sind 136, die hatten einen sehr niedrigen Ärgerscroll. Das heißt, die haben sich wenig geärgert. Und dann sieht man, dass von 135 nach 20 Jahren noch 133 gelebt haben. Das heißt, zwei sind gestorben. Und die, die sich viel geärgert haben, die einen hohen Ärgerscroll hatten, oben steht unter 14, unten steht über 14, das war so ein Punktesystem, da haben von 117 nach 20 Jahren nur noch 103 gelebt. Also von 117 nur noch 103, also 14 sind gestorben. Also so könnte man sehen, dass diejenigen, die sich wenig geärgert haben in ihrem Leben, eine positive Lebenseinstellung hatten, dass die länger gelebt haben. Weil dieser Ärger dazu führt, dass man schneller einen Herzinfarkt bekommt oder andere Krankheiten bekommt, an denen man stirbt. Der Mensch ist ein Wesen, das aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Aus dem Körper, das ist die Physik, die Chemie, die Biologie, was man sehen kann, anfassen kann. Die Seele, sind unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Haltungen, unser Denken. Und der Geist, das ist unser geistliches Leben. Glaube, Hoffnung, Liebe, Vergebung. Und diese drei wirken zusammen. Und die beeinflussen sich gegenseitig. Das merkt man, wenn man sich ärgert, oder irgendwelche Sorgen hat, dass man schnell irgendwo Magenschmerzen kriegt. Oder andere Teile im Körper, die schwächsten sind, darauf reagieren. Manche kriegen Kopfschmerzen. Ja. Das heißt, unser Körper reagiert auf unseren Gefühlszustand. Und andersrum auch. Wenn wir viel gegessen haben, können wir schlecht denken. Also sabbatsmorgen solltet ihr nicht so viel essen, dass ihr im Gottesdienst nicht einschlaft. Ja. Unser Körper reagiert auf das, was wir denken, mehr als auf das, was Wirklichkeit ist. Zum Beispiel im Traum. Stellt euch vor, wenn jemand träumt, und ihr träumt vielleicht gerade, dass ihr verfolgt werdet und ihr müsst schnell weglaufen. Und ihr lauft so schnell ihr könnt. Was passiert in dem Moment mit dem Puls und dem Herzschlag und der Atemfrequenz und dem Schweiß, Hautleitfähigkeit im Schweiß? Wir liegen im Bett, unser Puls geht hoch, unser Blutdruck geht hoch, wir schwitzen auf einmal mehr, unsere Atemfrequenz geht hoch. Warum eigentlich? Wir liegen doch im Bett. Wir brauchen das doch gar nicht. Weil unser Körper, weil wir den Traum meistens für real halten, für wirklich halten, und unser Körper denkt jetzt, dass was wir real halten, dass das Wirklichkeit ist. Und wenn wir halt laufen, dann muss man den Puls hochbringen. Also regiert der Körper, indem er so sich einstellt, als ob wir wirklich laufen würden. Das heißt, unser Körper regiert auf das, was wir für wahr halten und nicht auf das, was wahr ist, nämlich wir liegen im Bett. Es gibt auch manche Frauen, die glauben, sie sind schwanger. Und wenn sie es wirklich glauben, dann stellt der Körper sich um. Die Hormone verändern sich, sie bekommen einen dicken Bauch, es ist aber nichts drin. Ja. Und die Hormone verändern sich, als ob sie schwanger wären. Weil der Körper auf das reagiert, was man glaubt, und nicht auf das, was real ist. Andere Frage. Herzinfarkt. Wann geschehen die meisten Herzinfarkte? Montags morgens oder freitags nachmittags? Was meint ihr? Also wer denkt eher montags morgens? Wer denkt eher freitags nachmittags? Ja, montags ist ein bisschen mehr als freitags. Mal gucken, wer recht hat. Also, die meisten Herzinfarkte geschehen montags und meistens morgens. Warum? Normalerweise würden wir denken, freitags, da haben wir die ganze Woche gearbeitet und wir sind jetzt erschöpft und jetzt müsste eigentlich der Herzinfarkt kommen, oder? Nein. Wenn wir Freitagmittags fertig mit der Arbeit sind, dann denken wir woran? An das Wochenende, was vor uns liegt, an das Schöne, auch wenn wir körperlich erschöpft sind, aber wir denken an das Schöne, an Freizeit, an den Gottesdienst oder an etwas Schönes. Und das Denken an das Schöne bewirkt, dass unser Körper entspannt und positiv reagiert. Und am Montagmorgen müssen wir eigentlich ausgeruht sein, oder? Vom Wochenende. Aber nein, woran denken wir am Montagmorgen? An den bösen Chef, der mich schon wieder triezt. 8 Stunden heute und die ganze Woche 40 Stunden. Und das Denken an die Arbeit, die vor mir liegt, ich habe noch nichts gearbeitet, aber das Denken an die Arbeit bewirkt, dass der Körper sich verkrampft eher und dass dann schneller ein Herzinfarkt kommt. Also nicht das, was ich erlebe, was ich tue, sondern was ich denke, bewirkt die Körperreaktion. Ganz wichtig. Genesung. Manche Menschen werden schneller gesund als andere. Warum? Weil sie gesund werden wollen. Wenn ich krank bin und ich sage, auch es ist schön, krank zu sein. Ich möchte möglichst 2 Wochen jetzt im Bett liegen und dann sagt der Körper, gut, dann bist du 2 Wochen krank. Und manche, die alt geworden sind und dann vielleicht auch der Ehepartner gestorben ist und sie Krebs haben. Und wenn sie keinen Lebenswillen mehr haben, dann baut der Körper ganz schnell ab. Aber wenn ich einen Lebenswillen habe, dann reagiert der Körper, dass er Reserven mobilisiert durch unser Denken. Unser Denken hat einen großen Einfluss. Ja. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist die Realität des Körpers. Das, was ich denke. Deswegen ist das Denken so wichtig. Das Denken beeinflusst meine Gefühle. Haben wir gestern Abend drüber gesprochen. So wie ich denke, so fühle ich. Aber auch so wie ich denke, so reagiert mein Körper. Das geht aber nicht immer. Zum Beispiel, wenn es heute heiß draußen ist und ich schwitze und jetzt denke ich, es sollte kalt sein. Und ich denke, es ist jetzt kalt, schwitze ich trotzdem. Warum funktioniert das nicht? Weil ich genau weiß, ich rede mir das nur ein. Es stimmt gar nicht, dass es kalt ist. Das heißt also, mir selbst etwas einzureden, das funktioniert nicht. Das geht nur, wenn ich wirklich überzeugt bin davon. Deswegen sagt auch die Bibel, Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Das hat schon der Salomo gewusst. Ein fröhliches Herz, das heißt fröhliche Gedanken, positive Gefühle, tun meinem Körper gut. Andersrum gesagt, wenn ich negative Gedanken habe, wenn ich negative Gefühle habe, das ist für meine Gesundheit nicht gut. Das schadet meiner Gesundheit. Wie aktivieren wir unseren Sympathikus? Sympathikus ist folgendes. Wenn wir eine Stresssituation haben, dann haben wir einen Adrenalinstoß. Zum Beispiel, wenn eine Katze um eine Hausecke läuft und direkt vor ihr steht ein großer schwarzer Hund und knurrt sie an und fletscht mit den Zähnen. Was muss die Katze machen? 2 Möglichkeiten hat sie. Kampf oder Flucht. Und für beides braucht sie maximale Reserve, maximale Energie. Denn wenn sie nicht schnell genug läuft, kann sein, dass sie tot ist. Also es geht um Leben und Tod. Um Grenzsituationen. Also macht der Körper Folgendes. Er hat einen Adrenalinstoß mit einem Schlag in den Körper, ins Blut. Der Puls geht hoch, die Atemfrequenz geht hoch. Die Gedanken gehen schneller, weil sie schnell entscheiden muss, was mache ich jetzt. Und die Verdauung braucht man ja nicht. Ja, was nützt die Verdauung, wenn ich gleich tot bin? Ja, also geht die Verdauung runter. Ja, und auch die Klebemöglichkeit des Blutes wird erhöht. Weil wenn sie eine Wunde bekommt, muss die Wunde schneller wieder heilen, wieder zusammenkleben, dass sie nicht verblutet. Gut, und jetzt hat sie Energie voll und jetzt entscheidet sie sich zu laufen. Und sie läuft weg, der Hund hinterher, zum nächsten Baum, oben rauf. Und dann sitzt sie oben und ist jetzt ganz außer Atem. Aber sie hat die Energie umgesetzt, die Energie, die sie jetzt aufgebaut hat im Körper, umgesetzt, auf den Baum rauf und jetzt wartet sie auf den Baum, bis der Hund unten irgendwann ihm langweilig wird und er wieder verschwindet. Was passiert mit uns Menschen? Wir haben auch eine Stresssituation, die gleichen Dinge passieren. Atemfrequenz geht hoch, Blutdruck geht hoch, Verdauung geht runter, Gedanken gehen schneller. Wenn wir jetzt aber bei der Arbeit sitzen, dann können wir nicht zum nächsten Baum laufen und da hochklettern. Sondern wir sitzen da und die Energie ist in uns. Oder wenn wir Auto fahren und jemand nimmt mir die Vorfahrt und ich reg mich auf, wo geht die Energie hin? Das tut uns nicht gut. Wenn wir ständig einen Stresslevel haben, der Sympathikus aktiviert wird, ja. Wie wird er aktiviert? Allein schon, wenn ich mir eine stressige Situation vorstelle. Man hat Studenten in Labor gesetzt und hat gesagt, stellt euch vor eine Situation, wo ihr Stress hattet in den letzten Wochen. Und dann durch die Vorstellung ging der Atemfrequenz hoch, ging der Puls hoch, ging der Blutdruck hoch. Nur allein die Vorstellung dieser Situation. Oder denken Sie an eine schmerzhafte Erfahrung mit einem Menschen, gegen den Sie Groll hegen. Und auch dann ging es hoch. Der Groll hat viel bewirkt bei Ihnen. Ja. Und andersrum, wie kann man wieder ruhig werden? Wie kann man wieder runterkommen? Natürlich, Laufen tut gut. Deswegen, wenn der Chef euch ausschimpft, einmal rausgehen, um den Block laufen und wieder reinkommen und dann ist man wieder entspannt. Aber es geht nicht immer, ne? Ja. Aber es wäre gut. Ja. Deswegen ist es manchmal auch gut, wenn man einen stressigen Tag hatte, dass man abends nochmal eine Runde rausgeht und eine Runde um den Block läuft. Dass man die Muskeln betätigt, um sich entspannen zu können. Aber es geht auch an eine schöne Situation denken. An den letzten Urlaub vielleicht. Und dann fährt mein System runter. Ich entspanne. Oder lachen. Lachen entspannt. Es tut gut zu lachen, weil das Lachen an sich uns schon entspannt. Ellen White sagt mal, Christen sollten die fröhlichsten Menschen auf der Welt sein. Sind wir das? Wir haben noch ein bisschen zu lernen, ne? Ich glaube, dass Jesus, also in manchen Bildern wird er immer so mit ernstem Gesicht gemalt. Ich glaube, Jesus war ein fröhlicher Mensch. Der hat viel gelächelt. Ein Nickerchen machen, entspannt auch. Genügend schlafen. Unser Parasympathikus wird runtergefahren. Sportliche Betätigung. Unsere Muskeln, dadurch werden wir auch entspannt. Tiefe Atmung. Ruhe. Medikamente können auch Parasympathikus runterfahren. Manche nehmen Medikamente, damit sie ruhig werden. Vergebung, wenn ich anderen vergebe. Und das Gebet entspannt auch. Übrigens, alle diese Dinge, die hier stehen, sind kostenlos. Bis auf eins. Die Medikamente. Und die meisten Menschen, wenn sie unruhig sind, nicht zur Ruhe kommen, was machen sie? Gehen zum Arzt, bitte eine Pille. Und die Medikamente haben wieder Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen schaden den Körper wieder. Und dann muss ich wieder eine neue Pille nehmen, um die Nebenwirkungen wieder zu kompensieren. Und dann ist das ein Rattenschwanz hinten dran. Ja. Und die anderen Sachen wären alle schön kostenlos. So einfach. Wir müssen das nur tun. Aber das Vergeben hilft auch. Unsere Gedanken und Gefühle beeinflussen das Nervensystem. Sie beeinflussen das endokrine System, unsere Hormone. Sie beeinflussen das Immunsystem, das Neuropeptidsystem, unsere Verdauung und das Zusammenspiel all dieser Systeme untereinander. Das Nachdenken über schmerzhafte Erinnerungen erhöht den Blutdruck, den Puls, die Hautleitfähigkeit, das ist das Schwitzen und die Spannung der Stirnmuskeln, unsere Verkrampfung. Und die Vorstellung der Vergebung. Dann hat man den Studenten gesagt, stellt euch vor, ihr erinnert euch an jemanden, der euch geschadet hat, der euch verletzt hat. Und all die Dinge passierten, Blutdruck geht hoch, Puls geht hoch, die schwitzen mehr. Und dann hat man gesagt, stellt euch vor, ihr würdet ihm vergeben. Er hat nicht gesagt, vergebt ihm, sondern stellt euch vor, ihr würdet ihm vergeben im Konjunktiv. Und allein die Vorstellung, sie würden vergeben, hat bewirkt, dass alles wieder runterging. So schnell geht das. Nur allein die Vorstellung der Vergebung. Die Vergebung, die Gott uns gegeben hat, das Geschenk der Vergebung, hat einen unglaublich starken Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Vergeben zu können. Ellen White sagt, zwischen Geist und Körper besteht eine sehr enge Beziehung. Wenn einer von beiden beeinträchtigt ist, leidet der andere mit. Der Zustand des Geistes beeinflusst die Gesundheit in viel stärkerem Maße, als man allgemein denkt. Übrigens das Buch Ministry of Healing, auf den Spuren des großen Arztes, das kann ich euch nur empfehlen, das ist fantastisch gut. Ja, das sollte man mal wieder lesen. Ja, um seine Gesundheit in Verbindung mit seinem geistlichen Leben und seinem Denken ja, wieder ein bisschen ja, zu zu aktivieren. Und übrigens auch die beiden Bücher, Intellekt, Charakter, Persönlichkeit. Also die habe ich mal durchstudiert, von vorne bis hinten, diese beiden Bücher. Und da habe ich unglaublich viele Erkenntnisse herausgewonnen. Das ist Psychologie, besser als jede heutige Psychologie. Ja. Das ist eine Psychologie in Reinsform von Gott gegeben. Das ist wirklich etwas, was uns hilft. Unseren Willen, unseren Verstand, unsere Entscheidungen, unser Gewissen, das alles, unsere Persönlichkeit, das alles, unseren Charakter, alles einzuordnen, wie das funktioniert und wie man das steuern kann. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe auch für diesen Predigt viel aus diesem Buch herausgenommen. Auch Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 8, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und schön ist. Denkt über das Positive nach. Warum? Weil uns das gut tut. Weil uns das Gott näher bringt, weil uns das unserem Leben hilft, unserer Gesundheit zuträglich ist. Warum ist Vergebung wichtig? Jeder braucht Vergebung, weil wir alle Fehler machen. Gibt es jemanden heute hier, der noch nie Fehler gemacht hat? Nein. Wir brauchen Selbstvergebung, aber wir sollten auch anderen vergeben. Wir lesen Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt er 7-mal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte der Herr ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du nicht auch dich erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Herr wurde zornig über und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Eine schöne Geschichte. Oder auch nicht so schön. Das können wir hier sehen. Erstens, der König ist natürlich ein Symbol für Gott. Gott vergibt gerne. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Schuld vor ihm bringen, vergibt Gott uns. Gerne. Wir müssen ihn nicht erst drängeln. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Wenn wir dann Vergebung bekommen haben, sollen wir auch vergeben. Meine Lieben, wem nie vergeben wurde, kann auch anderen nicht vergeben. Genauso wie mit der Liebe. Wer nie Liebe empfangen hat, kann nicht andere lieben. Aber wir haben alle von Gott unsere Schuld. Und wenn wir zu Gott kommen, vergibt Gott uns. Und dann können wir auch anderen vergeben. Aber erst vergibt Gott uns. Und dann können wir auch anderen vergeben. Und diese Vergebung ist nicht unsere eigene Sache. Das tut Gott in uns. Gott wirkt in uns diese Vergebung. Wenn wir aber jetzt nicht vergeben, was passiert dann? Dann haben wir ein Problem. Denn vergibt Gott uns auch nicht. Sogar im Gegenteil, die Sünden, die schon vergeben waren, die Schuld, die er hatte, hat der König ihm erlassen. Die hat er wieder zurückbekommen. Das heißt, wenn wir ein hartes Herz haben, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, dann ist auch unsere Beziehung zu Gott nicht mehr da. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr mit Gott verbunden sind. Und dann ist auch unsere eigene Vergebung, unsere eigene Seligkeit damit in Gefahr. Wenn du nicht vergeben kannst, dann solltest das für dich ein Alarmzeichen sein. Ein Alarmzeichen, dass du sagst, lieber Gott, hilf mir zu vergeben, bis ich vergeben kann. Deswegen reden wir drüber, wie kann ich vergeben? Vergeben können wir lernen. Natürlich auch durch Gottes Kraft. Auch im Vaterunser haben wir das Gebet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Millionen von Christen beten das jede Woche, manche jeden Tag. Wenn die wüssten, was sie beten. Sie beten damit, viele beten, lieber Gott, bitte vergib mir nicht. Denn ich vergebe ja auch nicht. Wie viele Menschen vergeben nicht? Wollen nicht vergeben, können nicht vergeben. Und dann beten sie, lieber Gott, bitte vergib mir so, wie ich anderen vergebe. Das beten die tatsächlich. Aber sie denken nicht darüber nach, was sie beten. Deswegen, das ist so wichtig, Vergebung zu bekommen. Auch hier sehen wir, Gott vergibt uns gerne. Wir dürfen ihn darum bitten. Und wenn wir wirklich bereuen und bekennen, dann vergibt Gott uns. Auch wenn wir es nicht fühlen. Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das macht er. Er reinigt unsere Herzen. Und dann dürfen wir auch anderen vergeben. Und aber es ist nicht nur ein Anspruch an uns, es ist auch eine Verheißung. Denn wenn wir nicht vergeben, dann sind wir diejenigen, die am meisten darunter leiden. Warum? Weil ich in meinem Herzen den Groll und den Hass habe. Es kann sein, dass der andere vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass er mich verletzt hat. Oder das gar nicht einsieht. Und er läuft fröhlich und friedlich herum und ich habe ein Problem. Ich habe in meinem Herzen Hass, Groll, Bitterkeit, wenn ich nicht vergebe. Ich bin derjenige, der am meisten geschadet ist, wenn ich nicht vergebe. Manchmal denken wir, der andere hat es nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Der andere merkt es vielleicht gar nicht, ob ich im Herzen vergebe oder nicht. Aber ich muss frei werden. Frei werden von Bitterkeit, von Groll, von Stolz. Und Gott vergibt uns zuerst. Und dann dürfen wir auch anderen vergeben. Wir haben nur ein Dilemma. Und zwar Christen haben hier mehr Probleme als Nichtchristen. Warum? Der Nichtchrist sagt, ich sollte eigentlich vergeben, aber ich kann es nicht. Also mache ich es auch nicht. Und er lebt glücklich mit seinem Groll. So glücklich auch nicht, aber er macht sich kein Gewissen draus. Der Christ sagt, ich sollte vergeben. Und das Herz sagt aber, ich kann nicht vergeben. Was mache ich dann? Dann sagt mein Gewissen, du sollst vergeben. Und mein Herz sagt, ich geht nicht. Du musst, ich geht nicht. Ja, was mache ich jetzt? Das ist manchmal eine schreckliche Qual, in der wir stecken. Alexander Pope sagte, Irren ist menschlich, vergeben göttlich. Vergebung kommt von Gott. Alle Religionen der Welt lehren uns, dass wir vergeben sollen. Aber keine lehrt uns, wie wir vergeben können. Vergebung ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Doch Gott zeigt es uns. Jesus zeigt es uns. Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat das gesagt, was wir eben gehört haben. Und er hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat auch seinen Feinden vergeben am Kreuz. Das kann nur göttliche Kraft tun. Aus menschlicher Kraft geht das nicht. Was ist Vergebung nicht? Vergebung ist nicht vergessen. Manche sagen, solange du das nicht vergessen kannst, hast du nicht vergeben. Das stimmt nicht. Wir vergessen nur Dinge, die uns nicht wichtig waren. Und zwar, unser Gedächtnis funktioniert so, dass wir Dinge, wo wir starke Gefühle hatten, positive und negative, die bleiben im Gedächtnis. Eine Frage. Wer von euch erinnert sich, was er am 11. September 2001 gemacht hat, als er davon gehört hat, als die Flugzeuge in den Tower flogen? Wer kann sich daran erinnern, was er da gerade gemacht hat? Das ist die Mehrheit. Wenn wir jetzt erzählen würden, dann könnte jeder stundenlang erzählen, was er alles gemacht hat. Ich kann mich auch nicht genau erinnern. Ich saß im Auto und so weiter, aber es ist eine andere Geschichte. Was habt ihr am 11. Oktober 2001 gemacht? Wer kann sich daran erinnern? Höchstens, wenn jemand gerade an den Tag Geburtstag hatte vielleicht, ne? Aber sonst nicht. Warum nicht? Weil wir am 11. September starke emotionale Gefühle hatten über diese Geschichte, die da passiert ist. Und am 11. Oktober war ein Alltag wie jeder andere. Wir haben es vergessen. Das heißt, wenn ich verletzt worden bin in der Vergangenheit und ich bin sehr stark verletzt worden, dann kann ich die Sache nicht vergessen. Es geht nicht. Unmöglich. Und vergeben heißt nicht, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, sondern vergeben heißt, ich erinnere mich dran, aber es tut nicht mehr weh. Das heißt, verarbeiten, vergessen. Vergebung heißt nicht entschuldigen. Ich entschuldige nicht, was der andere getan hat. Wenn ich ihm vergebe, heißt es nicht, ich erlaube ihm das nochmal zu tun. Ja. Wenn jemand mir auf den Fuß tritt und der sagt Entschuldigung, ich sage, es war nicht schlimm, sagt er, wenn es nicht schlimm war, kann ich es ja normal machen. Ne? Nein, es war schlimm, der Schmerz, die Verletzung war schlimm. Und wenn ich vergebe, heißt es nicht, es ist alles in Ordnung, du kannst es nochmal tun. Nein, ich darf Grenzen setzen, wenn ich vergebe. Ich kann sagen, ich vergebe dir, aber ich erlaube es nicht wieder zu tun. Und wenn du es nochmal tust, dann wird es Konsequenzen haben. Ich darf Grenzen setzen, wenn ich vergebe. Vergeben heißt nicht verneinen, dass ich sage, ach, war doch gar nichts. Manchmal, wenn jemand missbraucht wurde, sagt der Täter, ach, war doch gar nichts. Natürlich war was. Wenn ich dem anderen vergebe, vergebe ich ja gerade, weil etwas da war, was mich verletzt hat. Vergeben heißt nicht gutheißen, dass ich das, was geschehen ist, als gut ansehe. Es gibt keine Entschuldigung für schlechtes Verhalten. Es war etwas Schlimmes, was ich nicht verhindern konnte. Deswegen muss ich ja gerade vergeben. Vergeben heißt nicht begnadigen. Seine Schuld, die der andere hat, wird er nicht los, wenn ich ihm vergebe. Ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel von mir einen Familienangehörigen umgebracht hätte und jetzt wird er geschnappt und sitzt im Gefängnis. Jetzt gehe ich zu ihm hin und sage, ich bin Christ, Gott hat mir vergeben, ich vergebe dir auch. Jetzt kommt die Gerichtsverhandlung, wird der Richter sagen, ach, der Herr Schröer hat Ihnen vergeben, jetzt sind Sie frei. Wird er das sagen? Nein. Er muss die Strafe seiner Schuld tragen. Er bekommt vielleicht lebenslänglich für seine Schuld. Aber ich habe ihm trotzdem vergeben. Das heißt, meine Vergebung ihm gegenüber heißt nicht, dass er seine Schuld, die er vor Gott hat, oder seine Schuld, die er generell hat, dass er begnadigt ist. Nein. Ich habe ihm nur vergeben, die Schuld, die er mir gegenüber hat. Aber die Schuld Gott gegenüber, die ist davon unabhängig. Der Täter muss die Folgen seiner Tat trotzdem tragen. Oder andersrum gesagt, wenn mir jemand 10 Euro klaut und es kommt raus, dann sage ich, ich vergebe dir, aber das Geld musst du mir trotzdem zurückgeben. Natürlich. Wenn ich ihm vergebe, heißt nicht, dass ich sage, kannst du behalten. Nein, wenn ich ihm vergebe, dann vergebe ich ihm die Tat, die er gemacht hat, aber er muss das Geld trotzdem wieder zurückgeben. Natürlich. Und vergeben heißt auch nicht versöhnen. Zur Versöhnung gehören zwei Personen. Vergeben kann ich alleine, auch wenn der andere nichts will. Es wäre schön, wenn ich dem anderen vergebe, dass er auch offen ist und dass man sich versöhnen kann. Das aber ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass ich erst im Herzen selber vergebe. Und dafür reicht eine Person. Es sagte jemand zu mir, alles, was du sagst, was Vergebung nicht ist, dachte ich genau, dass das Vergebung ist. Und weil viele eine falsche Vorstellung von Vergebung haben, fällt es ihnen schwer zu vergeben. Da war jemand, Mann mittleren Alter, 40 Jahre. Ich sprach mit ihm und er war mit seinen Eltern Adventisten, Kind und auch Adventist, immer noch Adventist. Und er war mit seinen Eltern komplett in Disharmonie. Er hat mir erzählt, was in seiner Kindheit alles passiert ist und wie die Eltern ihn nicht gut behandelt haben. Und er wollte mit seinen Eltern keinen Kontakt haben. Und er war voller Groll und voller Bitterkeit und voller, wenn man mit ihm gesprochen hat, das kam nur so rausgesprudelt. Und da habe ich ihm gesagt, wie ist es mit Vergeben? Nein, ich will keinen Kontakt zu meinen Eltern haben. Ich habe gesagt, nein, musst du auch nicht. Vergeben heißt nicht, dass du jeden Tag deine Eltern besuchen musst. Vergeben heißt, dass du dich entscheidest, was deine Eltern dir angetan haben, dass du ihnen das vergibst. Und vergeben heißt nicht, dass du eine neue Beziehung aufbauen musst. Es kann sein, dass du ihn vergibst, aber ihm nicht mehr vertraust. Und es kann sein, dass aber später, irgendwann, vielleicht 2, 3, 4 Jahre später, irgendwann wieder, wenn du ihn immer wieder vergeben hast im Herzen, dass du dann auch irgendwann später wieder eine Beziehung aufbauen kannst. Aber es muss nicht sein. Vergeben heißt nicht, neue Beziehungen aufbauen zu müssen. Nein. Im Gegenteil, wenn zum Beispiel ein Missbrauch vorgelegen ist, dann ist es sogar gut und wichtig, dass der Täter und das Opfer getrennt sind. Warum? Weil wenn sie nicht getrennt sind, dann hat der Täter immer wieder auf irgendeine Art und Weise Kontrolle über das Opfer. Ob das jetzt psychisch ist oder körperlich oder wie auch immer. Es muss eine Trennung da sein. Es geht nicht anders. Bei Missbrauch. Ja. Ellen White sagt, unsere Bereitschaft, den Mitmenschen zu vergeben, bedeutet nicht, dass wir auf berechtigte Ansprüche verzichten müssen. Interessant. Ja. Ja, es gibt die interpersonelle Vergebung. Wir vergeben uns. Das heißt, die Versöhnung, wir vergeben uns gegenseitig. Es gibt die intrapersonale Vergebung, das heißt, ich vergebe dir. Ich entscheide mich zu vergeben. Und es gibt auch die existenzielle Vergebung. Das heißt, dass ich dem Schicksal oder was passiert ist, generell vergebe. Wir sprechen jetzt über die intrapersonale. Das heißt, dass ich mich entscheide. Ich möchte frei werden von meinem Groll. Ich entscheide mich, dem anderen zu vergeben. Es braucht eine Person, um zu vergeben. Es braucht zwei Menschen, um Vergebung zu erhalten. Auch wenn der andere woanders lebt oder schon gestorben ist, kann ich ihm trotzdem vergeben. Auch wenn ich, wenn der andere es auch nicht annimmt. Es kann sein, dass der andere seine Schulden nicht einsieht. Es ist leichter zu sagen, ich vergebe dir, wenn der andere zu uns kommt und sagt, tut mir leid. Dann ist es leicht für uns zu sagen, ja, ich vergebe dir. Aber wenn der andere nicht kommt, muss ich dann auch vergeben? Haben die Soldaten und die Pharisäer Jesus um Vergebung gebeten? Nein. Hat er ihnen vergeben?
Ja.
Das heißt, dann fällt die Vergebung viel schwerer. Aber sie ist genauso wichtig, genauso dringend. Versöhnung ist die Wiederherstellung von Vertrauen. Vertrauen in eine Beziehung, in der Vertrauen missbraucht wurde. Und das geht nicht immer. Wenn ich jemandem 10.000 Euro geliehen habe, und der mit dem Geld durchbrennt, kann ich ihm vergeben. Aber ein zweites Mal bekommt er keine 10.000 von mir. Ich vertraue ihm nicht mehr. Das heißt, vergeben heißt nicht, ich muss ihm wieder neu vertrauen. Nein, muss ich nicht. Ich gebe ihm kein Geld mehr beim zweiten Mal. Ich vertraue ihm nicht mehr. Aber ich kann ihm trotzdem vergeben, vom Herzen vergeben auch. Natürlich. Ja, das gibt es 4 Arten von Vergebung. Und zwar, die senkrechte ist die intrapersonale, das heißt, dass ich dem anderen vergebe. Die waagerechte ist, dass wir uns gegenseitig vergeben. Links unten ist beides nicht, gar keine Vergebung. Rechts unten ist, wenn ich dem anderen nicht vergebe, aber wir uns gegenseitig vergeben sollen. Ein Beispiel. Zwei Geschwister streiten sich, die Mutter kommt dazu. Und dann sagt sie, so, jetzt vergebt euch wieder, vertragt euch wieder. Ne, ich will nicht. Doch, vertragt euch. Ich will nicht. Und dann tut man dem anderen da mit grimmigem Gesicht die Hand reichen, weil die Mutter gesagt hat, du musst dich vertragen. Ich habe im Herzen nicht dem anderen vergeben, aber ich tue nach außen hin mich versöhnen, aber es ist keine echte Versöhnung, es ist eine grollende Versöhnung, weil ich im Herzen das gar nicht will. Links oben heißt, ich vergebe dem anderen, aber der andere will nicht. Das ist die loslassende Vergebung. Und rechts oben ist dann, dass ich dem anderen vergebe und der andere nimmt das an und wir können uns versöhnen. Das ist natürlich das Ideal, wenn man sich wieder versöhnen kann, wenn die Beziehung auch wieder besser werden kann, Vertrauen wieder aufgebaut werden kann. Vergebung ist ein Prozess. Wut und Ärger der Vergangenheit aufzuarbeiten, mit dem Ziel, die eigene Zufriedenheit in der Gegenwart wieder zu erlangen und für die Zukunft die eigenen Ziele neu zu beleben. Wie kann ich vergeben? 4 Schritte. Sprich über das Geschehen, bevor du vergibst. Wenn wir verletzt wurden, dann müssen wir darüber reden. Aber wenn ich nach 30 Jahren immer noch darüber rede, dann ist das ein Zeichen, dass ich es nicht verarbeitet habe. Es gibt manche, die aus den Kriegszeiten her, man muss nur ein Stichwort sagen und dann kommt wie eine Platte. Immer das Gleiche. Das ist ein Zeichen, dass sie das nicht verarbeitet haben. Und es kann sein, dass auch nach 50 Jahren die Gefühle genauso stark sind, wie damals, als es passiert ist, wenn ich mich daran erinnere. Ein Zeichen, dass es nicht verarbeitet, nicht vergeben. Deswegen, wir müssen darüber sprechen, zuerst. Zweitens, sei dir deine Gefühle bewusst. Was habe ich gefühlt? Der Schmerz, die Bitterkeit, die Scham, der Groll. Sage, was dich verletzt hat und triff die Entscheidung zu vergeben. Und ich empfehle jetzt Folgendes. Wenn das schon länger zurückliegt, schreibe es auf. Schreibe auf, was dich verletzt hat. Warum? Was wir aufschreiben, können wir loslassen. Manchmal geht es mir so, dass ich, wenn ich am Abend im Bett liege, über manches nachdenke und auf einmal kommt mir eine unglaublich gute Idee. Vielleicht für eine Predigt oder für irgendetwas anderes. Eine Lösung für ein Problem, was ich schon seit langem drüber nachdenke. Und dann denke ich, das darf ich nicht vergessen, das muss ich morgen noch behalten. Und je länger ich mich konzentriere, das nicht zu vergessen, desto schlechter kann ich einschlafen. Warum? Weil mein Gedächtnis auf Hochtouren läuft. Was kann ich tun? Aufschreiben. Einen Zettel daneben liegen haben, aufschreiben, muss nur ein Stichwort sein. Und dann weiß ich genau, wenn ich morgen aufwache, da habe ich da einen Zettel liegen, da steht das drauf und ich kann mich wieder daran erinnern. Und ich kann loslassen im Kopf. Das Loslassen im Kopf ist so wichtig. Wenn ich verletzt worden bin, dann dreht sich manchmal das Tage, Wochen, Monate lang in meinem Kopf herum. Und ich suche nach Lösungen, wie man das Problem irgendwie lösen kann. Und ich finde nichts. Wenn ich aufschreibe, dann habe ich das schwarz auf weiß vor mir liegen und ich kann loslassen. Ich weiß genau, es ist nicht weg, es ist noch da. Ich kann ja die Schublade aufmachen, da liegt es drin. Und ich kann loslassen. Schreib auf. Und wenn du aufschreibst, versuche dich zu erinnern, was ist geschehen? Was hat mich verletzt? Wie waren meine Gefühle dabei? Alles aufschreiben. Und dann am Ende, es kann sein, dass du vielleicht 2 Seiten, 3 Seiten, 5 Seiten, 10 Seiten schreibst. Ja. Und am Ende schreibst du drunter, ich entscheide mich zu vergeben. Ich entscheide mich zu vergeben. Auch wenn mein Gefühl sagt, nein, es geht nicht. Und wenn ich mich entscheide zu vergeben, dann wird mein Gefühl hinterherkommen, wie ein Gummiband. Nicht sofort, aber nach und nach. Und jetzt ist Folgendes wichtig. An jedem Morgen, wenn ich aufwache, dann entscheide ich mich neu zu vergeben. Ich sage, lieber Gott, ich entscheide mich, jeden Morgen sollte ich sowieso mein Leben Gott übergeben. Dass ich morgens bete, lieber Gott, danke für den neuen Tag, ich möchte auch heute mein Leben dir übergeben. Und, dass ich sage, ich entscheide mich, Person XY zu vergeben, die mich damals verletzt hat. Jeden Morgen zu beten. Wenn ich das jeden Morgen bete, wird mein Gefühl irgendwann zur Ruhe kommen darüber. Bei schweren Sachen dauert das länger, bei leichteren Sachen ist es nach 2, 3 Tagen vielleicht schon. Wir hatten eben gelesen, dass Jesus zu Petrus sagt, wie oft sollen wir vergeben? 7 mal 70 mal. Wie lange ist denn das? Das wären 490. Es gibt 2 Möglichkeiten, das zu verstehen. Die Möglichkeit 1 ist, wie ich das bis jetzt immer geglaubt habe, und auch richtig so, dass wenn der andere immer wieder an mir schuldig wird, dass ich immer wieder ihm vergebe. Auch die gleiche Sache. Ich soll nicht zählen. Das ist richtig. Aber das bedeutet auch, dass ich eine einzige Verletzung, die er mir zugefügt hat, dass ich diese eine Verletzung 7 mal 70 mal vergebe. 490 Mal an jedem Tag. Wie lange ist das? 490 Tage? Ungefähr 1,5 Jahre. Das heißt, auch eine starke Verletzung, wenn ich jeden Tag mich entscheide zu vergeben, nach 1,5 Jahren spätestens, bin ich frei. In den meisten Fällen früher. 7 mal 70 mal vergeben. Und wir werden frei. Natürlich, sofort habe ich schon einen Vorteil. Sofort merke ich schon eine Entspannung. Aber mein Gefühl wird vollkommen zur Ruhe finden, wenn ich jeden Tag mich neu entscheide. Und es funktioniert. Ich habe eine Frau gehabt in einem Vergebungsseminar. Ich war ungefähr so 65 Jahre. Sie kam, sie hat keinen Ton gesagt. Am Anfang hat sie uns freundlich begrüßt, aufmerksam mitgemacht und am Ende sich freundlich verabschiedet, wieder gegangen. Das waren 7 Abende. Und dann hat sie ein Jahr später, kam sie wieder zum Seminar, auch Vergebungsseminar. Und dann hat sie am Anfang, habe ich eine Runde gemacht, wo jeder erzählt, warum er hier ist. Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Sie hat gesagt, vor einem Jahr habe ich das Seminar schon mal mitgemacht. Und ich bin als Kind aufgewachsen. Meine Mutter ist gestorben, als ich Kind war. Ich habe eine Stiefmutter gehabt, die hat mich nur geschlagen und nicht geliebt. Habe ich einen Mann geheiratet, der hat mich immer nur runtergedrückt. Ich bin immer nur ausgenutzt worden. Ich habe meine Mutter gepflegt, ich habe meine Schwiegermutter gepflegt, eine Tante gepflegt, die Kirche hat mich ausgenutzt. Immer nur getreten worden. Und dann hat sie gesagt, und ich habe aufgeschrieben, was mich belastet hat, die Verletzungen. Und sie sagte, seit 30 Jahren konnte ich zum ersten Mal wieder weinen. Und dann hat sie gesagt, sie hat jeden Tag etwas Neues aufgeschrieben. Sie hat ein ganzes Buch vollgeschrieben, sie hat hunderte von Seiten geschrieben. Und nach einem Jahr kam sie und sie konnte wieder öffentlich reden. Sie war vorher nicht in der Lage, im öffentlichen Kreis irgendwas zu sagen. Sie konnte wieder reden. Sie konnte sich öffnen. Beziehungen pflegen. Und sie hat gesagt, ich bin immer noch dabei, neue Sachen aufzuschreiben. Und je mehr ich aufgeschrieben habe, desto mehr kommen mir Sachen in Erinnerung, die ich schon lange verdrängt hatte. Ich habe die alten Sachen überwunden, ich habe sie vergeben, okay, aber es kommen neue Sachen auf einmal wieder. Und sie wird immer mehr freier und freier. Und ihr Mann lebte noch. Und sie sagte, und meine Beziehung zum Mann wird ganz, ganz neu. Er hat eine neue Frau bekommen. Weil ich auf einmal ein Selbstwertgefühl bekommen habe, wer ich bin. Und ich kann ihm viel mehr Liebe schenken. Auch wenn er komisch ist manchmal. Meine Lieben, vergeben befreit. Vergeben befreit uns. Eine innere Last wird von unseren Herzen genommen. Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei. Und ich lade euch ein, es aufzuschreiben, auch wenn ihr denkt, ich muss das gar nicht. Als ich zum ersten Mal das Vergebungsseminar mitgemacht habe, als Teilnehmer, habe ich gedacht, ich habe nichts zum Vergeben. Und dann ist mir was eingefallen aus der Kindheit. Da war ein Junge, der war immer sehr böse, hat immer alle verkloppt. Und hat auch mich öfter geschlagen. Und da habe ich gedacht, gut, ich mache das mal. Und da habe ich das aufgeschrieben, was der damals auch mir getan hat. Und dann habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, da war noch was in meinem Inneren. Da waren noch Reste von negativen Gefühlen dem gegenüber. Ich habe es aufgeschrieben. Ich habe mich entschieden zu vergeben, drunter geschrieben. Und dann einige Tage immer wieder gesagt, ich vergebe ihm. Und nach ein paar Tagen war es weg, dieses negative Gefühl. Auch wenn wir meinen, es ist nur ganz ein bisschen. Jeder von uns hat irgendwo Enttäuschungen erlebt, Verletzungen erlebt. Macht es. Ihr werdet erleben, dass ihr frei werdet. Vergebung ist ein Prozess in mehreren Schritten. Es gibt Fortschritte, Rückschritte, Ablenkungen. Es gibt auch Hindernisse. Angst, dass die Verletzung wiederholt wird. Angst, schwach zu erscheinen. Angst, dass es keine Gerechtigkeit oder keine Fairness geben wird. Verlust von Vorteilen, die sich aus dem Umstand ergeben, ein Opfer zu sein. Ja, wenn ich Opfer bin, hat seine Vorteile. Alle kommen zu mir und sagen, ach du armes Würstchen, ja, wir müssen dich ganz, ganz liebevoll behandeln. Ja. Wenn ich auf einmal kein Opfer mehr bin, wenn ich vergeben habe, bin ich kein armes Würstchen mehr. Und dann muss ich selber meinem Mann im Leben stehen. Muss man bedenken. Wir wollen glauben, das Leben sei fair. Und wenn der andere seinen Kopf aus der Schlinge zieht, scheint es unfair zu sein. Aber, meine Lieben, das Leben ist nicht fair. Solange wir auf dieser Erde leben, erleben wir Unfairness, Verletzungen, Ungerechtigkeiten. Und das nicht persönlich zu nehmen, das zu verarbeiten, möchte Gott uns helfen. Ja, hier genau. Hier ist noch etwas. Wenn wir vergelten, dann schaden wir uns selbst mehr als dem anderen. Vergeltung verletzt mich mehr als den anderen und Vergebung hilft mir mehr als dem anderen. Vergebung ist eine Entscheidung. Deswegen entscheide dich zu vergeben, auch wenn dein Gefühl sagt, nein. Verzichte nicht auf die Wahlmöglichkeit. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst deine Zukunft in eine neue Richtung bringen. Und das möchte Gott. Was kann ich aus der jetzigen Situation das Beste machen? Durch Vergebung kannst du frei werden. Vergebung heißt, ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Ich kann wählen. das überspringen wir. Das ist eine Zusammenfassung. Vergebung betrifft den ganzen Menschen, unser Verstand, unsere Gefühlsebene und auch unsere Verhaltensebene. Und natürlich auch die geistliche Ebene, dass wir Gott bitten. Vergebung heißt auch, ich bitte Gott, hilf mir zu vergeben, meine Gefühle zu verändern. Ich vergebe nicht, weil ich vergeben muss, sondern weil ich bereit bin und weil ich heil werden möchte. Deswegen nochmal, was kann ich tun? Erinnere dich an eine Situation, wo du ungerecht behandelt worden bist, verletzt worden bist, schreibe es auf. Auch deine Gefühle dabei. Und entscheide dich, zu vergeben. Wir haben eine Arbeit zu tun, uns zu demütigen. Und Demut heißt, dass ich mich unter Gott stelle. Demut heißt, dass ich vergebe, weil ich frei werden möchte, weil Gott mir vergeben hat. Weil es ein Bedürfnis meines Herzens ist, zu vergeben. Und je mehr wir das Vergeben lernen und üben, desto leichter fällt uns das zu vergeben. Beim nächsten Mal kann ich vielleicht sogar sofort dem anderen vergeben. Ja, das ist möglich. Das konnte Jesus. Jesus liebt dich. Er möchte dich heilen. Komm zu ihm und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Und bitte ihn um Kraft, anderen vergeben zu können. Er will dich freimachen. Amen.